Kinderwunsch auf Eis. Wir sprechen in dieser Sendung über das sogenannte Social Freezing. Wir schauen einfach, was sich dahinter verbirgt. Das klären wir alles in dieser Sendung. Mein Name ist Gregor Dornis und wir sprechen in dieser Sendung mit Dr. Claudia Bozzaro. Die Technik macht's möglich. Das sagt heutzutage eigentlich kein Mensch mehr. Und wenn, dann hauptsächlich in der Kulturindustrie, Automobilwirtschaft oder der Medizin. Immer mehr scheint gerade die Medizin im Kampf mit der alten Tyrannin Natur an Terrain zu gewinnen durch Siege über einen vermeintlichen Erzfeind unserer Freiheit und Ursache unseres Leidens, die Zeit. Und über genau dieses, das Leiden an der verrinnenden Zeit, insbesondere mit Blick auf die Anti-Aging-Medizin, darüber ist Dr. Claudia Bozzaro promoviert worden. Derzeit ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Ethik und Geschichte der Medizin in Freiburg. Dort haben wir sie nun am Telefon. Guten Tag nach Freiburg, Dr. Bozzaro.
Ja, schönen guten Tag, Herr Dornes. Hallo.
Sie haben bei sich am Institut einen Kollegen, Tobias Eichinger, und Ihr gemeinsamer Chef ist Giovanni Maio. Mhm. Und Sie drei haben einen bemerkenswerten Band herausgegeben, der heißt Kinderwunsch und Reproduktionsmedizin, ja. Ethische Herausforderungen der technisierten Fortpflanzung. Mhm. Und eine dieser ethischen Herausforderungen, Frau Bozzaro, ist das sogenannte, was wir unter diesem Schlagwort kennen, Social Freezing. Können Sie uns das erklären? Was ist das? Was ist da in den letzten Jahren auf uns zugekommen?
Ja, das sogenannte Social Freezing oder Social Egg Freezing ist eine Methode, die seit circa 20 Jahren entwickelt und sich etabliert hat. Und das ist eine Methode, die zunächst entwickelt wurde, um Krebspatientinnen, die sich eben einer Chemotherapie unterziehen müssen, im Vorfeld eben ihre Eier zu entnehmen und diese zu konservieren, um ihnen eben die Möglichkeit zu bewahren, nach der Behandlung, nach der Krebsbehandlung mit eigenen Eizellen schwanger zu werden. Diese Technik ist, wie gesagt, in diesem Kontext entstanden. Mittlerweile hat sich diese Technik sehr, sehr stark verfeinert. Ursprünglich waren die Konservierungsmethoden eben für die Eizellen, für die unbefruchteten Eizellen wohlgemerkt, eben nicht besonders ausgereift. Das hat man in den vergangenen 20 Jahren, wie gesagt, optimiert. Mittlerweile ist es möglich, nicht nur die eigene Eizelle, sondern einen ganzen Eierstock herauszunehmen. Da kam gerade letzte Woche in den Zeitungen, wurde ein Fall bekannt, eben einer jungen Frau, der in jungen Jahren, wie gesagt, der Eierstock entnommen wurde. Dieser wurde dann eben konserviert und nach der Krebsbehandlung wurde der Eierstock wieder der Frau implantiert und diese ist jetzt tatsächlich auch einfach auf natürlichem Wege dann schwanger geworden. Normalerweise ist es so, dass dieses Verfahren, eben Social Freezing, also wenn nur die Eizellen entnommen werden, dass dann diese konservierten Eizellen im Rahmen dann einer IVF-Behandlung, also einer In-vitro-Fertilisation, im Labor dann befruchtet werden und dann eben der Frau eingesetzt werden. Also normalerweise ist es dann so eben, dass die Patientin auf ein IVF angewiesen ist, um schwanger zu werden. Und das ist das, was man eben unter Egg-Freezing normalerweise versteht. Dieses Social Egg-Freezing kommt irgendwie sozusagen etwas später ins Spiel. Man hat nämlich irgendwann erkannt, dass man diese Technik, die wie gesagt ursprünglich eigentlich nur für onkologische Patientinnen gedacht war, dass diese eigentlich auch natürlich auch bei, sagen wir mal, gesunden Frauen einsetzbar ist, die zum Beispiel ihren Kinderwunsch nach hinten vertagen möchten. Und das Social irgendwie bezieht sich dann eben auf, sagen wir mal, auf eine soziale Problematik, die in den letzten Jahren gerade in Deutschland auch sehr akut geworden ist, nämlich die Tatsache, dass immer mehr Frauen das Kinderkriegen eben nach hinten verschieben. Ja, das durchschnittliche Alter die Erstgebärenden in Deutschland ist momentan bei 30,9, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist einfach ein Alter, wo sagen wir, der Peak der Fertilität einer Frau statistisch gesehen natürlich nur schon überwunden ist. Und das heißt eben, immer mehr Frauen bekommen ihre Kinder erst in den 30ern oder eben Anfang der 40er Jahre. Und das ist insofern ein Problem, als die Fertilität eben der Frau mit der Zeit einfach abnimmt und mit dem Eintritt des Klimakteriums, also der Menopause, dann tatsächlich komplett an ein Ende kommt. Und und um dieser Tendenz sozusagen entgegenzusteuern, hat man diese Maßnahme immer stärker auch eben an gesunde Frauen angeboten oder ihnen eben diese Maßnahme angeboten, damit sie eben ihre jüngeren und auch frischeren und besseren Eizellen eben konservieren können und zu einem Zeitpunkt dann, wenn sie ihr Studium abgeschlossen haben, ihre Karriere oder bestimmte Karriereschritte vielleicht hinter sich gebracht haben oder aber den idealen Partner eben für die Familie gefunden haben, um ihnen dann zu ermöglichen, eben schwanger zu werden mit jungen eigenen Eizellen. Das ist das, was sich eben hinter diesem Begriff Social Freezing oder Social Egg Freezing verbirgt.
Und wenn man jetzt nicht so drin ist im Thema wie Sie, um das nochmal klarzustellen, im Grunde haben wir hier nicht nur die junge Frau sozusagen hat mehr Spielraum, sondern wir haben sogar die Menopause überlistet.
Ne, das ist eine Möglichkeit, die tatsächlich gegeben ist. Also Sie können, was mit der Menopause sozusagen eintritt, ist ja die Zahl von Eizellen, die eine Frau hat, die ist von Geburt an gegeben. Ja, also wir Frauen produzieren jetzt anders als Männer ihre Eizellen irgendwie nicht kontinuierlich während des Lebens, sondern Frauen werden mit einer bestimmten Anzahl von Eizellen eben geboren und diese nimmt im Verlauf des Jahres irgendwie durch die Zyklen kontinuierlich eben ab. Und irgendwann ist diese sogenannte Eizellreserve eben aufgebraucht. Durch diese Technik gelingt es in der Tat oder ist es in der Tat möglich, die Menopause irgendwie zu umgehen, weil man natürlich eben diese Eizellen einfach konserviert und durch eine Hormonstimulation ist es möglich, irgendwie den Körper einer Frau irgendwie so zu stimulieren, dass er tatsächlich dann eine Schwangerschaft auch noch durchführen kann, irgendwie, dass man eben eine Geburt durchführen kann, irgendwie, aber eben, man braucht dann natürlich eben die Eizellen von woanders und wenn die eben konserviert worden sind, zu einer früheren Zeit entnommen wurden, dann ist es eben möglich, irgendwie, dass eine Frau auch nach der Menopause mit eigenen Eizellen eben schwanger werden kann, ja.
Und funktioniert das? Oder was? Wie ist die Erfolgsrate bislang?
Die Erfolgsrate ist, das ist unterschiedlich. Also die Erfolgsrate hängt sehr stark von dem Alter der Frau ab, also dem Alter, zu dem die Frau ihre Eizellen hat einfrieren lassen. Das ist der eine Aspekt. Also wenn eine Frau, sage ich jetzt mal mit 39, 40, ihre Eizellen sich entnehmen und einfrieren lässt, dann ist ihre Erfolgsquote auf jeden Fall geringer, als wenn eine Frau ihre Eizellen schon in jüngeren Jahren einfrieren lässt. Und insgesamt kann man sagen, ist die Quote ungefähr so hoch wie bei einer IVF. Das heißt ungefähr bei 20-30%.
Wie heftig ist das eigentlich? Also wir reden hier immer über Eingriffe, gerade auch im Zusammenhang, wenn wir über Sachen wie Präimplantationsdiagnostik etc. sprechen, muss man immer dazu sagen, waren bislang eigentlich auch diese Eingriffe nicht ganz ohne. Ist hier sicherlich auch so, nehme ich an.
Das ist, je nachdem, welchen wissenschaftlichen Artikel Sie dazu lesen, sage ich jetzt mal verschieden. Also natürlich, eine Frau, die sich ihre Eizellen entnehmen lassen möchte, muss sich einer Hormonstimulation unterziehen. Die die bringt Unannehmlichkeiten mit sich. Die Eizellenentnahme selber ist mit minimalen Risiken verbunden, aber es ist eben auch nicht ausgeschlossen. Eine Blutung oder etwas kann auch da schiefgehen. Insgesamt werden die Risiken als minimal eingeschätzt. Ich würde dennoch denken, irgendwie es ist trotzdem kein Spaziergang. Also es ist einfach, wie gesagt, gerade irgendwie, damit die Eizellen überhaupt reifen, irgendwie, die man irgendwie dann entnehmen möchte, muss man sich einfach über mehrere Monate hinweg Hormone spritzen und das ist das ist für den Körper durchaus eine Belastung. Wie gesagt, bei der Entnahme der Eizelle selber, die Risiken, die mit diesem Eingriff verbunden sind, sind insgesamt als minimal eingeschätzt. Sie haben natürlich danach auch nochmal irgendwie eine IVF, also das heißt auch da irgendwie, wenn Sie dann auf diese Eizellen irgendwie zurückgreifen möchten, Sie sich implantieren lassen möchten, ist auch da nochmal irgendwie natürlich ein Eingriff möglich. Es sind, wie gesagt, keine besonders großen Risiken, aber es ist auch kein einfacher risikofreier Eingriff. Also insofern muss es schon irgendwie, finde ich, abgewogen werden, ob man das irgendwie auf sich nehmen möchte oder nicht.
Wir sprechen in dieser Sendung über das sogenannte Social Freezing, tun das mit Dr. Claudia Bozzaro. Sie sind Ethikerin, Frau Bozzaro, von Haus aus. Und jetzt müssen wir Sie mal fragen, wie kommt es eigentlich dazu, dass man überhaupt auf diese Idee kommt? Dass man auf die Idee kommt, ich friere Eizellen ein und lasse sie mir zu einem späteren Zeitpunkt wieder einsetzen, um dann erst Kinder zu kriegen. Wie kommt es, dass man den Kinderwunsch eben in diesem wörtlichen Sinne auf Eis legt?
Naja, ich denke, dass dieser Trend, den wir in vielen westlichen Gesellschaften beobachten können, dass der verschiedene, wie das Wort ja schon sagt, eben soziale Gründe hat. Zum einen ist es natürlich so, dass wir einfach seit der Einführung der Antibabypille die Möglichkeit haben, zum einen Sexualität und Fortpflanzung voneinander zu trennen, aber eben vor allem auch die Fortpflanzung natürlich zu planen. Das ist etwas, was zumindest mal den Frauen erstmal einen sehr, sehr großen Spielraum, einen neuen Spielraum eröffnet hat, irgendwie nämlich eben selber entscheiden zu können, zu welchem Zeitpunkt man nun schwanger werden möchte und wann nicht. Und wir haben in den letzten Jahrzehnten, natürlich auch durch die Emanzipationbewegung der Frau und so weiter, hat sich die Rolle der Frau in dieser westlichen Gesellschaften stark verändert. Frauen haben heute nicht nur die Möglichkeit, sondern häufig auch die Notwendigkeit, irgendwie zu studieren. Irgendwie sie arbeiten, sie sind eben im Berufsleben irgendwie häufig aktiv und müssen natürlich auch die ganzen Etappen, die dafür notwendig sind, um eine gute Ausbildung und einen Beruf zu erfüllen, durchmachen. Das heißt, irgendwie man studiert, irgendwie man muss Praktika machen, am besten auch noch Auslandsaufenthalte und so weiter und so fort. Und die ganze Ausbildungsphase irgendwie, die braucht erstmal Zeit. Und bis man dann im Beruf angekommen ist und man sich etabliert hat und eine gewisse Stabilität erreicht hat, dann ist es nicht selten so, dass zumindest mal in einigen Berufsbranchen, dass man dann eben die Grenze der 30 bereits überschritten hat. Das ist sozusagen der eine Aspekt, also dass unsere Ausbildung, eben auch die Arbeitswelt, diese Verschiebung nach hinten der Familienplanung sowohl bei Männern als auch bei Frauen eben also begünstigt. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass das das Resultat auch von Veränderungen in unserer tatsächlich in unserer Kultur zu tun hat und vor allem auch mit Veränderungen in Bezug auf unser Beziehungsleben zu tun hat. Die israelische Soziologin Eva Illus, die hat vor einigen Jahren eine sehr, sehr schöne Monographie rausgegeben, in der sie beschrieben hat, wie seit der Moderne sich unser Verständnis von Liebe gewandelt hat. Und sie beschreibt für unsere Zeit heute im Grunde genommen die Tatsache, dass Liebesverhältnisse sich dem Diktat der Konsumwelt unterzogen haben. Also man hat heute einfach ein sehr breites Spektrum an potenziellen Lebenspartnern, die man sich aussuchen kann, ja, sei es durchs Internet, irgendwie sei es, weil wir viel mobiler geworden sind, man lernt viel mehr Leute kennen, man hat also potenziell irgendwie sozusagen eine größere Auswahlmöglichkeit. Und Eva Illus sagt, diese Vielfalt an Optionen führt häufig aber dazu, dass wir oft gar nicht mehr wissen, irgendwie anhand von welchen Kriterien wir uns jetzt eigentlich entscheiden sollen. Und das führt eben häufig dazu, dass Menschen irgendwie auch die Entscheidung irgendwie für eine stabile Partnerschaft irgendwie nach hinten verschieben. Ja, was sich ja auch mit den Daten in Bezug auf Single-Haushalten in unserer Gesellschaft eben sehr, sehr gut deckt. Und sofern man natürlich davon ausgeht, dass jetzt das Kinderkriegen Teil einer stabilen partnerschaftlichen Beziehung sein soll, ist natürlich klar, dass in dem Moment, wo man das Beziehungsleben oder eben die Entscheidung für eine stabile Partnerschaft irgendwie sagen nach hinten verschiebt, dass dadurch natürlich auch die Frage nach dem eigenen Kinderwunsch irgendwie nach hinten geschoben wird. Also dieses Phänomen hat meines Erachtens eben auf der einen Seite, wie gesagt, strukturelle Probleme auch, natürlich auch die Fragen sozusagen nach familienfreundlichen Arbeitsbedingungen und so weiter, die ja politisch immer wieder besprochen werden. Ich glaube, dass die eben eine sehr, sehr relevante Ursache für diesen Trend sind. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, dass es eben eher so psychologische, existenzielle und kulturelle Aspekte sind, die diesen Trend ins Rollen gebracht haben. Und das sind eben sehr komplexe Phänomene irgendwie, die man auch nicht, denke ich, nicht so ganz leicht beschreiben und auch nicht so leicht irgendwie beeinflussen wird können. Jetzt in Deutschland würde ich sagen, nichtsdestotrotz könnte man zumindest mal bei den strukturellen Aspekten mit viel mehr Elan, als es de facto momentan getan wird, tatsächlich mal ansetzen. Also natürlich spielt die Tatsache, dass, keine Ahnung, dass keine Kita-Angebote da sind, dass es für viele Frauen einfach eine Zerreißprobe ist, auf der einen Seite berufstätig zu sein, auf der anderen Seite eben auch eine Familie, sich um eine Familie zu kümmern. Diese Sache, die könnten tatsächlich, denke ich, wie gesagt, in Angriff genommen werden. Diese anderen Aspekte, irgendwie, wie gesagt, unser Verhältnis irgendwie zu Beziehungen, irgendwie unsere Auffassung, auch unser Verhältnis auch zu Familien, ja, Ideal der Familie und so weiter, das sind Veränderungen, die, wie gesagt, kulturabhängig sind und ich bin jetzt keine Soziologin, aber ich würde vermuten, dass das Aspekte sind, die sich etwas schlechter auch beeinflussen lassen, aber über die man, denke ich, auch nachdenken müsste irgendwie. Also das ist das Resultat nicht einfach einer der Entscheidung einzelner Frauen, sondern das ist meines Erachtens wirklich das Produkt irgendwie gesellschaftlicher und kultureller Veränderungen.
Veränderungen, die allesamt mit einem ungeheuren Freiheitsversprechen daherkommen. Also ich meine, für den gemeinen Katholiken, die gemeine Katholikin kommen solche Überlegungen wie Social Freezing überhaupt nicht in Frage. Die Kirche hat dazu eine eindeutige Position. Alles, was dann nicht auf dem natürlichen Wege passiert, ist ohnehin ausgeschlossen. Aber wenn wir uns jetzt mal wirklich auch gesellschaftlich da aufstellen, sehr viele Dinge, die eben nach unglaublich Freiheit riechen, Pille, die Möglichkeit, sich im Berufsleben zu entfalten und den Partner frei zu wählen und dann eben auch möglicherweise auch selbst entscheiden zu können, wann ich mich auf eine Schwangerschaft einlasse und vielleicht sogar mit dieser Möglichkeit Eizellen einfrieren zu lassen, um sie mir dann später einsetzen zu lassen. Das sieht auf den ersten Blick nach einer starken Freiheit aus, nach unglaublich viel Freiheit, aber gleichzeitig auch nach unglaublich viel Zwang und Druck. Also es ist ein regelrechter Lebensentscheidungsstress, der da auszubrechen scheint. Treffe ich die richtige Entscheidung? Habe ich den richtigen Zeitpunkt verpasst oder war es eventuell zu früh? Ist es der richtige Partner? Das klingt alles so, als ob wir sozusagen in Zeiten leben, in denen solche wichtigen und wesentlichen Lebensentscheidungen immer mehr aufgeladen werden, dass ich mich eigentlich nur noch falsch entscheiden kann.
Na gut, das ist zum Teil sicherlich richtig. Auf der anderen Seite glaube ich jetzt auch nicht irgendwie, dass die meisten Frauen unbedingt zu Zeiten zurückkehren wollen würden, wo ihnen einfach ein bestimmter Lebensverlauf vorgelegt wurde und sie einfach in bestimmte Rollen de facto reingezwängt werden sollten. Also das ist natürlich das ist so, wir haben heute viel mehr Freiheiten und mit Freiheit gut umzugehen ist natürlich eine sehr schwierige Aufgabe, ohne dass ich mich jetzt in der theologischen oder in den theologischen Statements zu diesem Thema gut auskenne. Ich meine, das ist im Grunde genommen auch der Ursprung der Bibel selber. Ja, es ist eben der Freiheitsmissbrauch steht ja am Anfang irgendwie der gesamten christlichen Tradition, auch mit dem Sündenfall. Das ist vielleicht das, was sich irgendwie auch in heutigen Tagen weiterzieht irgendwie. Wir haben diese Möglichkeiten und es ist, denke ich, irgendwie eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, mit diesen technischen, medizinischen Möglichkeiten irgendwie auch in einer vernünftigen Art und Weise umzugehen. Und wo ich Ihnen natürlich recht gebe, also oder was mir dabei auffällt, ist, dass diese Techniken sehr häufig, auch Social Egg Freezing, von sehr vielen, gerade auch Medizinethikern und Medizinethikerinnen, eigentlich als eine Technik dargestellt werden, die Autonomie der Frau stärken sollte, die eben ihr jetzt Möglichkeiten eröffnet, die Männern schon immer offen standen. Ja, also Männer können ja bis ins hohe Alter sich fortpflanzen. Das wird als ein großer Freiheitsgewinn irgendwie für eine Frau gefeiert. Ich persönlich bin da skeptischer. Ich glaube nicht irgendwie, dass das unbedingt ein Zugewinn von Freiheit ist für Frauen, sondern ich sehe darin auch wieder zum einen eine Bevormundung der Frau, in dem Sinne, dass Frauen eben diese Entscheidungen jetzt auch wieder nahegelegt werden. Wir hatten ja letzten Herbst, hat ja die Geschichte oder die Nachricht für Skalpore gesorgt, dass Facebook und Apple in den USA eben die Kosten für diese Maßnahme eben für ihre Mitarbeiter tragen und das ist natürlich schon so eine Nachricht gewesen, die einen natürlich nachdenken lässt. Ja, welches Interesse haben Unternehmen wie Facebook und Apple, diese Maßnahme für ihre Mitarbeiterinnen irgendwie zu zahlen? Kommt es jetzt wie zu einer Situation, dass Frauen quasi in den Zwang geraten, diese Maßnahme zu nutzen? Ja, also das ist irgendwie eine Erwartungshaltung, die man dann natürlich der Frau gegenüber, ja, der Mitarbeiterin gegenüber natürlich haben kann. Ja, es gibt die Möglichkeiten, bitte nutze sie. Und das ist etwas, was durchaus natürlich auch zum Beispiel in Bezug auf die Pille gesagt werden kann. Das hat die Soziologin Beck-Gernsheim sehr schön in einigen ihrer Arbeiten eben herausgearbeitet, dass die Pille zwar natürlich auf der einen Seite Frauen eben die Freiheit gegeben hat, den Zeitpunkt der Schwangerschaft selber zu bestimmen. Gleichzeitig hat es natürlich auch den Effekt gehabt, dass an Frauen heute die Erwartung gerichtet wird, eben auch vernünftig diesen Zeitpunkt zu wählen. Also wenn jetzt eine junge Frau zu früh schwanger wird, dann muss sie sich dafür eigentlich rechtfertigen, warum sie eigentlich nicht entsprechend verhütet hat, warum sie die Mittel, die doch die Revolutionsmedizin ihr anbietet, nicht genutzt hat. Also das ist sozusagen die Kehrseite dann der Freiheit, die die Pille durchaus ja mit auch mit sich geführt hat und die auch überhaupt erst für viele Frauen die Möglichkeit eröffnet hat, tatsächlich auch ein unabhängiges, berufliches und auch sonst wie unabhängiges Leben zu führen. Also die zwei Sachen, die gehen, denke ich, eins in eins. Das sind sozusagen zwei Seiten einer und derselben Medaille. Und es ist in der Tat, wie Sie sagen, die Bürde, die dann die einzelne Frau und auch der einzelne Mann mit sich rumtragt, irgendwie mit dieser Freiheit richtig umzugehen und mit diesen verdeckten Tendenzen, die ja oft nicht offensichtlich sind, irgendwie wie dann diese Freiheit irgendwie sozusagen auch wieder manipuliert oder missbraucht werden kann. Also das Problem ist, so wie Sie es beschrieben haben, ich würde jetzt nicht denken, irgendwie, dass die Lösung darin liegt, zu sagen, na gut, früher hatten wir diese Möglichkeiten und deswegen war früher alles besser und alles einfacher. Es war vielleicht einfacher, ob es deswegen besser war, das sei mal dahingestellt. Also das würde ich so auch nicht unbedingt unterschreiben. Also ich zumindest bin sehr froh, dass ich als Frau auch die Möglichkeit habe, eben mich für einen Beruf zu entscheiden, mich für eine Karriere zu entscheiden, auch wenn ich gleichzeitig mich eben diesen Spagat auch aussetzen muss irgendwie. Was möchte ich, wie kriege ich diese zwei Sachen zusammen? Und wenn ich mich so in meinem Umfeld auch umschaue, dann ist es tatsächlich so, dass ich denke, die Gesellschaft kann mir da auch als Frau diese Entscheidung irgendwie noch leichter machen, indem sie mir bestimmte Strukturen und bestimmte Hilfestellungen noch zur Seite stellt, die momentan, zumindest mal in Deutschland, finde ich, noch nicht vorhanden sind. Nichtsdestotrotz würde ich doch denken, irgendwie, dass das eben die Herausforderung ist und auch die Schwierigkeit ist, aber dass die Lösung natürlich nicht darin bestehen kann, sich diesen Möglichkeiten einfach a priori zu sperren oder eben alten Zeiten, in denen es diese Freiheiten nicht gab, hinterher zu trauern. Ich glaube, das ist nicht der Weg, um einen sinnvollen Umgang eben mit diesen Technologien letztendlich zu bekommen.
Wie könnte man denn einen sinnvollen Umgang damit bekommen auf einer, also müsste man jetzt fatalistisch werden und sagen, na, das müssen halt dann die Betroffenen, die Frauen selber machen. Was kann eine Gesellschaft leisten? Also wie könnte sowas vor sich gehen?
Na, im Fall von Social Egg Freezing ist es tatsächlich so, dass ich denken würde, das ist nicht nur etwas, was eine Frau alleine entscheiden muss. Wie gesagt, das Wort selber deutet ja schon darauf hin, und das habe ich ja auch am Anfang nochmal betont, diese Technik reagiert ja eben auf eine Verschiebung der Elternschaft, und diese Verschiebung der Elternschaft, die hat in erster Linie soziale, gesellschaftliche, kulturelle Gründe. Das heißt, so allgemein diese Antwort jetzt auch klingen mag, ich denke, irgendwie dem kann man nur entgegenwirken, irgendwie, indem man eben eine neue Kultur irgendwie schafft, eine neue Kultur und eine Gesellschaft, die zum Beispiel das Thema Kinderkriegen nicht einfach als eine private Angelegenheit, quasi als ein Privatvergnügen versteht, sondern einfach auch als eine gesellschaftliche Aufgabe, auch als eine zum Teil vielleicht auch staatliche Aufgabe, irgendwie, die von der gesamten Gemeinschaft mitgetragen werden muss, und und bei der man nicht den Eindruck bekommt, das ist jetzt eben das private Vergnügen von Einzelpersonen, ob sie Kinder bekommen oder nicht. Und diese müssen sich am besten auch noch dafür rechtfertigen, dass sie sich ein so aufwendiges Hobby ausgesucht haben, irgendwie, was sie dann eventuell vom hundertprozentigen Arbeiten abhält und so weiter. Also das ist so ein bisschen das, was ich meine zu beobachten in unserer Gesellschaft hier in Deutschland, dass das so ein bisschen die Tendenz ist, irgendwie, dass, wie gesagt, Kinderkriegen einfach zur Privatsache gemacht wird, und das halte ich eigentlich für fatal irgendwie. Zum einen sind Kinder, ohne das jetzt irgendwie sozusagen idealisieren zu wollen, ja, ich meine auch nicht, also ich möchte damit auch nicht behaupten, dass jede Frau, jedes Paar dazu verurteilt oder diese Entscheidung für sich treffen muss, aber ich beobachte momentan, dass es, wie gesagt, eine sehr starke Privatisierung des Kinderkriegens gibt, irgendwie, wenn man das so nennen möchte, und ich glaube, das ist einfach ein falsches Signal, und ich denke, dass man es sehr wohl irgendwie durch, wie gesagt, familienfreundliche Politik, dass man da Strukturen schaffen kann, die vielleicht Menschen auch wieder die Lust am Kinderkriegen auch zu früheren Jahren wieder aufkommen lässt. Es gibt ja durchaus auch Länder, Frankreich, skandinavische Länder irgendwie, die dieses Problem zumindest mal in der massiven Form, wie wir das jetzt in Deutschland haben, eben nicht haben, und wo eine bestimmte familienfreundliche Politik eben durchgeführt hat, und es zeigt natürlich auch seinen Effekt. Also ich denke, irgendwie das müsste eigentlich der Weg sein. Ich denke nicht, dass man ansonsten bei Social Freezing, das ist auch eine Technologie, die vielleicht anders als die Leihmutterschaft in meinen Augen jetzt keine so gravierende ethische Bedenken aufwirft, dass man sagen will, man muss diese Maßnahme eben verbieten, sondern ich denke, man sollte sie nicht propagieren als ein Heilmittel für ein Problem, was, wie gesagt, völlig anderer Natur ist irgendwie, was man mit anderen Mitteln lösen muss, zumal, um das auch nochmal ganz deutlich zu sagen, Social Freezing ja auch keine Garantie auf ein Kind ist. Ja, also das wird zwar häufig, wenn man Zeitungen aufschlägt, wenn man entsprechende Broschüren von Fertilitätszentren in der Hand hält, wird es häufig so präsentiert, als sei das einfach eine Art Versicherung für das spätere Kinderkriegen. Das ist, weiß Gott, nicht der Fall. Also die Take-Home-Rate ist relativ niedrig, gerade eben erst recht, wenn Frauen eben erst später irgendwie ihre Eizellen einfrieren lassen, und auch wenn sie es in früheren Jahren machen, ist das trotzdem keine Garantie, dass sie am Ende irgendwie tatsächlich dann ein Kind haben werden. Und ich denke, das ist etwas irgendwie, was man Frauen auch nochmal sehr, sehr deutlich, worauf man sie eben sehr, sehr deutlich hinweisen muss.
Sagt Dr. Claudia Bozzaro. Wir sprechen hier in dieser Sendung über das sogenannte Social Freezing, und Sie sind jetzt genau an dem Punkt eben auch der gesellschaftlichen Dimension von Kinderkriegen, von Familie. Jetzt fragen wir ganz bewusst auch mal die Ethikerin. Irgendwie haben Sie es auch schon angedeutet, das war in der Vergangenheit sozusagen, wäre man nicht auf die Idee gekommen, das irgendwie zu problematisieren. Auch die Entdeckung der Kindheit ist eigentlich beispielsweise in der Philosophiegeschichte, kommt sehr, sehr spät. Mhm. Das hat irgendwie nie so richtig eine Rolle gespielt. Sind vielleicht diese Zeiten, in denen wir solche Phänomene auch beobachten und die da sozusagen durch die medizinische Tür auf uns zukommen, vielleicht auch eine Chance für das, was man früher Diskurs nannte oder so, sich einfach nochmal das wirklich nochmal grundlegend auch zu sortieren und sich darüber klar zu werden, was das eigentlich heißt. Also Stichwort anthropologische Dimension zum Beispiel von Geschlechterfolge und Ähnlichem.
Also ich glaube, worauf uns natürlich diese Techniken mit ihren Möglichkeiten verweisen, ist natürlich, dass wir uns nun über Sachen Gedanken machen müssen in expliziter Art und Weise, die früher einfach gegeben waren. Ja, also das ist, denke ich, schon eine der größten Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, dass zum Beispiel eben sowas wie Kinderkriegen keine natürliche Begebenheit mehr ist, sondern de facto haben wir, und wir reden ja auch häufig von einem Kinderwunsch. Ja, das heißt, die Frau oder auch der Mann irgendwie heute kriegen nicht einfach Kinder, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp irgendwie, weil es einfach so normal und weil es natürlich ist und so weiter, sondern das Kinderkriegen hat eigentlich einen vollkommen anderen Status gewonnen. Es ist eben das Ergebnis im Grunde genommen einer bewussten Entscheidung. Und das ist etwas, was sicherlich auch positive Aspekte haben kann eben. Also einer bewussten Entscheidung irgendwie für ein Kind, irgendwie vielleicht auch eine bewusstere Wahrnehmung dann der eigenen Verantwortung als Eltern, eine bewusste Entscheidung für ein Familienleben, das kann, denke ich, durchaus auch seine positiven Aspekte haben. Und es hat natürlich, verändert es auch irgendwie, oder solche Überlegungen können ja auch erst entstammen aus einer veränderten, aus einer sowieso veränderten Familienkonstellation. Also in anderen Gesellschaften haben Kinder einfach einen völlig anderen Stellenwert, zum Beispiel, weil sie als Zukunftssicherung gesehen werden. Ja, in ärmeren Gesellschaften, wo viel mehr Kinder geboren werden, sind Kinder einfach auch ein ökonomischer Faktor. Ja, also im positiven Sinne, also sie sind Handarbeit, um es mal etwas provokant zu sagen. In unserer Gesellschaft sind Kinder eher ein ökonomischer Stressfaktor, ja, sie kosten Geld. Und das zeigt einfach, um zu sagen, die Bedeutung natürlich eines Kindes irgendwie hat einfach eine völlig andere Rolle, irgendwie eine völlig andere Bedeutung bekommen. Das hat, wie gesagt, sowohl negative als auch positive Aspekte. Irgendwie, ich glaube, Letzteres müsste man auch unterstreichen. Es ist natürlich, wie gesagt, eine andere Wertschätzung für Kinder da, die sicherlich teilweise auch heute irgendwie übertriebene Züge annimmt. Also Kinder gelten ja durchaus auch als Statussymbol. Das ist auch eine Entwicklung, die man momentan irgendwie sehr schön beobachten und die man, denke ich, auch kritisch reflektieren sollte. Also Kinder irgendwie sind auch teilweise dann die, sagen, die Projektionsfläche für die Wünsche ihrer Eltern. Also das sind sozusagen dann das andere Extrem irgendwie des Spektrums. Aber ja, es fördert auf jeden Fall eine bewusstere Auseinandersetzung irgendwie mit diesen Themen, die, wie gesagt, früher einfach klar hingenommen wurden, natürlich waren und über die man vielleicht deswegen auch nicht explizit nachgedacht oder eben über das man eben keinen Diskurs geführt hat, wie Sie eben gerade gesagt haben.
Und am Ende sozusagen dieses Diskurses steht nicht ein fixes Ergebnis, sondern zumindest hört man das bei Ihnen raus, wird es am Ende auf eine wie auch immer geartete Stärkung von Beziehungen von Frauen sein. Also es wird nicht so hinauslaufen. Das heißt, es wird nicht am Ende das Ergebnis stehen, das sind jetzt die Kriterien, nach der sich die einzelne Frau entscheidet, sondern am Ende dürfte entscheidend sein, wie sieht das Beziehungsleben aus. Also um es zu verdeutlichen, konkret werden zu lassen, wenn wir über Familie reden, dann reden wir meistens über Mutter, Vater, Kind. Aber das war ja in den vergangenen Jahrhunderten eher weniger der Fall. Das heißt, wenn von Familie die Rede war, dann war der Clan gemeint. Mhm. Und in einer gewissen Hinsicht könnte man ja auch spekulieren, jetzt auf heutzutage übertragen. Wir haben unsere Freundeskreise, die stellenweise sozusagen so eine verwandtschaftliche Bedeutung schon haben, wie es vielleicht früher der Clan in Anführungszeichen hatte. Also wird es am Ende darauf hinauslaufen müssen, dass Frauen einfach nicht alleinstehen dann mit sowas oder eben Paare?
Das weiß ich nicht, ob das die Entwicklung ist. Also das, was ich mir wünschen würde, ist eben, dass wir wieder irgendwie sozusagen zu einer Stärkung auch dieser Beziehung, wie auch immer dann geartet, es können von mir aus auch eben freundschaftliche Verhältnisse sein und so weiter. Das, was ich allerdings eher beobachte, ist, dass wir eigentlich momentan in Richtung einer individualisierten Gesellschaft gehen. Also wo weder der Clan noch der Freundeskreis zum Teil, aber auch Familie ist ja heute, ich meine, Sie haben gerade gesagt, Familie ist im Normalfall oder in der Vorstellung der meisten Vater, Mutter, Kind. Ich meine, das ist ja ein Thema, was gerade aktuell ja auch sehr, sehr in seiner sehr erhitzten Debatte irgendwie eben kontrovers diskutiert wird, ob das irgendwie sozusagen die Standardkonstellation ist oder sein sollte. Was mir eher Sorgen macht oder was ich eher mit einer gewissen Skepsis beobachte, ist, dass wir einfach dass Beziehungen ein Stück weit unverbindlicher werden und dass wir eben eine sehr, sehr starke Individualisierungstendenz in unserer Gesellschaft haben und dass viele Menschen eben de facto eigentlich alleine bleiben oder eben auch sehr spät erst irgendwie sich für eine Partnerschaft entscheiden können. Und da würde ich auch sagen, das zeigen auch die ersten empirischen Studien, die wir zum Beispiel zum Thema Social Freezing haben, dass die meisten Frauen, die bisher ihre Eizellen eingefroren haben, die sind eigentlich nicht zu den Kliniken zurückgekehrt, um sich dann ihre Eizellen einzupflanzen. Also das heißt, an ihrer Situation, sei es jetzt eben die berufliche Situation, sei es aber auch sozusagen die private Situation, die sie eben zunächst dazu veranlasst haben, irgendwie diese Technik in Anspruch zu nehmen, hat sich dann offensichtlich in den meisten Fällen eben nichts geändert. Und das ist eben auch der Grund, weshalb ich sage, Social Egg Freezing ist nicht eine Technik, die aus medizinethischen Gründen, sage ich jetzt mal, verboten sein sollte oder besonders erhebliche Einwände hervorruft. Aber es ist dennoch irgendwie eine Maßnahme, bei der ich immer vorsichtig wäre, irgendwie in dem Sinne, dass ich auch gleichzeitig nicht glaube, dass sie tatsächlich eine Lösung darstellt. Ja, weil sie de facto an den Ursprüngen des Problems irgendwie nichts ändert. Also sie gibt uns lediglich irgendwie sozusagen etwas mehr Zeit. Man kann sich durch das Einfrieren der Eizellen, wenn man so will, eben Zeit kaufen. Aber ich würde vermuten, die Zeit alleine ist irgendwie eben nicht das Problem. Es ist ja nicht nur eine Zeitfrage, warum immer mehr Frauen irgendwie das Kinderkriegen nach hinten verschieben, sondern es fehlt eben der Partner, es fehlen die beruflichen Bedingungen und so weiter. Und diese werden nicht einfach irgendwie durch einen Zugewinn an Zeit irgendwie verändert, diese Tatsachen. Und deswegen bin ich über Social Egg Freezing irgendwie einfach skeptisch, weil ich das für ein großes Versprechen halte, was de facto irgendwie eigentlich nicht wirklich eingelöst werden kann.
Und das ist zum Beispiel, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, wie das zu interpretieren ist, dass diese Frauen dann eben nicht wieder ins Krankenhaus gehen und dieses Angebot sozusagen nicht bis zum Ende hin ausschöpfen. Ist das der Grund dafür? Also dass das Problem einfach ein anderes woanders liegt?
Das wäre zumindest mal meine Lesart dieser Ergebnisse. Man muss vielleicht dazu sagen, die ersten Studien, die ersten Daten, die wir jetzt haben, die sind natürlich relativ gering. So weit verbreitet ist diese Technik einfach noch nicht. Und man muss auch dazu sagen, dass die Nutzerinnen, die bisher auf Social Freezing zurückgegriffen haben, eben häufig Frauen waren, die bereits in einem durchschnittlichen Alter von 37, 38 Jahre irgendwie waren. Also eigentlich ein Alter, wo die meisten Reproduktionsmediziner heute sagen würden, eigentlich ist es schon zu spät für diese Technik irgendwie. Und ich weiß nicht irgendwie, ob sich die Datenlage tatsächlich verändern würde oder wird in den nächsten Jahren, wenn diese Technik einfach erschwinglicher wird, wenn immer mehr junge Frauen ihre Eizellen einfrieren lassen und man dann tatsächlich sehen wird, ja, sie lassen sie vielleicht mit 28 einfrieren, irgendwie, weil sie jetzt eben erstmal noch in den Beruf Fuß fassen möchten, irgendwie, weil sie noch eben ihren Partner finden wollen und dann mit 36, 37 gehen dann doch die meisten von ihnen wieder zurück und lassen sich dann ihre Eizellen einfrieren und man kann dann sagen, gut, und haben dadurch natürlich einfach ja die Qualität ihrer jüngeren Eizellen erhalten, was natürlich, also was sicherlich für die Schwangerschaft und für das Kind irgendwie von Vorteil ist. Das kann ich so nicht sagen. Ich würde einfach die Vermutung haben, dass das nicht so sein wird irgendwie, dass eigentlich Social Egg Freezing oder dass eher irgendwie sozusagen die Tendenz oder die Haltung da sein könnte, naja, ich habe ja meine Versicherung, ich kann es noch weiter nach hinten verschieben. Also ich würde eher vermuten, irgendwie, dass es zu einer Verstärkung dieses prokrastinierenden Verhaltens führen wird. Das ist etwas, was, wie gesagt, ist eine Vermutung, die ich, wie gesagt, aus der Tatsache entnehme, dass die Ursprünge des Problems eben woanders liegen. Man muss abwarten, wie sich diese Technik weiterentwickeln wird, wie sich die Akzeptanz auch dieser Technik weiterentwickeln wird. Das wird sich zeigen, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege oder eher nicht.
Eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir sprechen heute mit Dr. Claudia Pozzaro über das sogenannte Social Freezing, Social Egg Freezing, also die Möglichkeit, Eizellen der Frau in unbefruchtetem Zustand einzufrieren, über mehrere Jahre dann zu konservieren und die Möglichkeit dann zu einem späteren Zeitpunkt, der dann auch nach der Menopause liegen kann, die aufgetauten Eizellen zu befruchten und der Frau wieder einzusetzen. Jetzt haben Sie das Modewort gesagt, das Prokrastinieren, das vor sich herschieben, wie wir es im Umgangssprachlichen immer wieder gebrauchen. Sie selber arbeiten an der Universität, auch mit Studenten, Sie kennen das Problem. Was sind denn jetzt so mögliche Ursachen dieses Aufschiebens, dieses Zeitgewinnen-Wollens? Das ist ja ein Phänomen unserer Zeit.
sind vielleicht verschiedene Ursachen. Und ich denke zum einen, gut, wir leben auf jeden Fall schon mal in einer Gesellschaft, die natürlich viel Zeit gewonnen hat im Vergleich zu anderen früheren Generationen. Das muss man fairerweise auch wirklich sagen, dass wir leben im Durchschnitt irgendwie ja viel länger. Und gleichzeitig hat sich die reproduktive die Phase irgendwie, in der Frauen eben sich fortpflanzen können, nicht entsprechend nach hinten verschoben. Also das heißt, es ist schon objektiv so, dass man sagen kann, alle anderen Lebensphasen haben sich irgendwie ausdehnen können, weil wir insgesamt eben länger leben. Nur eben in Bezug auf die auf den Fortpflanzungszeitraum irgendwie der Frau ist diese Verschiebung nach hinten, hat diese Verschiebung nach hinten nicht stattgefunden, was natürlich schon mal so einen möglichen Zeitdruck bei den Frauen eben hervorbringen kann. Ansonsten, ich habe einfach die starke Vermutung, dass dieses Prokrastinieren eben sehr, sehr viel mit der Tatsache zu tun hat, dass wir eben in einer Zeit und in einer Kultur, in einer Gesellschaft leben, in der uns zum einen sehr stark suggeriert wird, dass wir eben selber für unser Leben etwas tun müssen, dass wir für die Gestaltung unseres Lebens verantwortlich sind, dass wir uns selbst verwirklichen müssen. Also dass es eben eine sehr, sehr starke Betonung, um zu sagen, des Wertes des eigenen, des individuellen Lebens gibt und eben auch der Verantwortung, okay, was man für das eigene Leben hat. Und gleichzeitig leben wir in, Peter Groß hat es einfach mal mit dem Wort Multi-Optionsgesellschaften bezeichnet, wir leben in einer Kultur, die uns die ganze Zeit suggeriert, man hat eben auch 1000 verschiedene Möglichkeiten der Selbstverwirklichung, 1000 Optionen irgendwie, die man potenziell ergreifen könnte. Und das setzt natürlich einen erstmal unter einen gewissen Druck. Ja? Und das kann dazu führen, dass man vor lauter Optionen de facto eben überhaupt nicht mehr weiß, wofür soll ich mich jetzt eigentlich entscheiden? Was ist denn eigentlich das Beste für mein Leben? Und eine mögliche Variante ist, dass man dann sagt, gut, ich probiere aus. Und dieses Ausprobieren, das erfordert natürlich Zeit. Und das ist etwas, was, denke ich, zu diesem prokrastinierenden Verhalten letztendlich eben beitragen kann. Also, dass man eben alle selber erforschen muss, selber experimentieren muss, einfach weil wir in einer Gesellschaft auch leben, die eben sehr, sehr viele Freiräume lässt. Ja, also wo man einfach viele verschiedene Lebensläufe, Lebenspläne irgendwie theoretisch verwirklichen kann. Man ist nicht mehr so gebunden, wie es vielleicht in früheren Zeiten war, wo klar war, wenn man als Bäckersohn geboren ist, ist man eben Bäcker geworden, sondern man hat einfach einen sehr, sehr großen Spielraum, aber es hat eben auch den negativen Effekt, dass man vor lauter Möglichkeiten vielleicht auch gar nicht mehr in der Lage ist zu entscheiden, dass man, wie gesagt, wie eine Art Starre verfällt vor lauter Möglichkeiten, die sich einem bieten und dass eben dass da einfach eine gewisse Orientierungslosigkeit vorhanden ist und das wäre irgendwie, denke ich, ein Aspekt, der dieses Prokrastinieren gut beschreibt oder gut erklären kann.
So, und jetzt nehme ich mal den günstigsten Fall an. Ich habe jetzt ganz viel Zeit gewonnen und die auch prima genutzt. Und trotzdem erspart es mir diese Zeit nicht, sie verrinnt. Und da müssen wir, wenn wir Sie jetzt schon am Apparat haben, Frau Bozzaro, dann müssen wir einfach danach fragen. Wenn die Zeit verrinnt, dann leide ich darunter. Ist das unausweichlich? Muss ich darunter leiden oder hat das auch was Gutes?
Ich denke, das hat sehr, sehr viel Gutes. Also wenn die Zeit nicht mehr verrinnen würde, dann würden wir de facto eigentlich gar nicht mehr leben können. Ich habe mich im Rahmen meiner Doktorarbeit irgendwie eben sehr intensiv irgendwie mit dieser Frage beschäftigt, irgendwie ob man an der Zeit eigentlich eben nur an dem Verrinnen der Zeit nur leiden kann. Und schauen Sie, es reicht ein Blick in oder ein Gespräch mit einem stark depressiven Patienten, der Ihnen erzählt irgendwie, dass seine Zeit eben gar nicht mehr verrinnt, dass die Zeit stehen bleibt, dass keine Zukunft auf ihn zukommt irgendwie, dass das eben das ist irgendwie, was ihn gar nicht mehr leben lässt. Ja? Das sind oft Patienten, die überhaupt nicht in der Lage sind, Handlungen auszuführen, weil sie einfach weil sie das Vergehen der Zeit überhaupt nicht mehr wahrnehmen können. Schon dieses Beispiel zeigt, dass an diesem Verrinnen eigentlich sehr, sehr viel Positives ist. Oder denken Sie an Erfahrungen, die vielleicht jetzt nicht jeder oder die nie so geläufig sind wie die Depression, aber die Langeweile. Ja, das ist schon im Wort selber drin. Das ist eben eine gedehnte Zeit, die wir, wenn sie länger andauert, irgendwie tatsächlich als sehr, sehr lästig empfinden. Ja, es passiert darin nichts. Und ich denke, diese zwei kleinen Beispiele, die zeigen schon auf, irgendwie das Verrinnen der Zeit ist das, was Leben überhaupt erst ermöglicht, irgendwie, was es kommt Neues auf uns hinzu, irgendwie, es ermöglicht uns irgendwie sozusagen auch eine Bewegung, aber es kann natürlich eben auch dahingehend umschlagen, dass dieses Verrinnen irgendwie de facto als Druck empfunden wird. Wenn man eben das Gefühl hat, man muss tausende von Sachen in seinem Leben realisieren und verwirklichen, vielleicht eben weil dieses Leben auch das Einzige ist, was wir einfach haben, dann kann dieses Verrinnen natürlich eben auch als lästiger Druck, Zeitdruck empfunden werden, der uns einfach hetzen lässt von einem Erlebnis zum nächsten, von einem Projekt zum nächsten. Und dabei vergessen wir im Grunde genommen, dass wir überhaupt eben diese Sachen erleben wollten. Und man ist immer schon irgendwie sozusagen bei der nächsten Tätigkeit angekommen. Das ist dann eben die pervertierte Form irgendwie, in der man eben das Verrinnen der Zeit wahrnehmen kann. Das ist das, was dann eben das Leiden an der verrinnenden Zeit ausmacht. Und das scheint mir auch hier ein sehr modernes Phänomen zu sein. Das ist, denke ich, so ein bisschen das Kennzeichen unserer Zeit. Wobei, wie gesagt, eine stillstehende Zeit mindestens genauso leidvoll wäre. Also insofern ist das Verrinnen der Zeit nicht per se schlecht, aber die Frage ist, wie kann ein guter Umgang mit dem Verrinnen der Zeit erreicht werden? Das ist, denke ich, die Herausforderung, die gerade für uns heute in, wie gesagt, modernen Gesellschaften, die ja sehr, sehr stark auch diesen, Hartmut Rosa hat immer von einem Beschleunigungsimperativ gesprochen, die dadurch gekennzeichnet sind, das ist eben die Herausforderung, wie kann man das Tempo ein Stück weit rausnehmen, irgendwie, wie kann man sich wirklich auch auf das, was man im Augenblick in der Gegenwart erleben könnte, irgendwie, wie kann man sich darauf fokussieren, irgendwie statt dieser sich ständig beschleunigenden Bewegung irgendwie sozusagen hinzugeben oder ein Sklave dieser Bewegung letztlich zu werden. Das ist, denke ich, die große Herausforderung unserer Zeit.
Und das müssen Sie uns zum Abschluss verraten, Dr. Bozzaro, wie gelingt mir das denn? Wie nehme ich mich aus dem Strom raus? Wie sozusagen, ja, welche Möglichkeit zur Distanz habe ich da?
Das habe ich keine Antwort. Ich glaube, dass das eine Antwort ist, irgendwie die jeder Mensch irgendwie für sich selbst finden muss. Irgendwie vielleicht ist die eine Möglichkeit, einfach mal die eigene Endlichkeit anzuerkennen, irgendwie sich vielleicht mit der Perspektive eben zu versöhnen, dass wir eben endliche Wesen sind und das heißt per se schon, dass wir eben unsere Ansprüche und Wünsche ein Stück weit reduzieren müssen. Und ich glaube, diese Einsicht, dieses Reduzieren müssen, das ist auch das irgendwie, was uns im Grunde genommen auch zwingt, uns dann zu fragen, was ist mir denn eigentlich wichtig im Leben? Also wenn ich eben nicht tausend verschiedene Lebensentwürfe in meinem Leben durchspielen kann, sondern eben mich auf einen konzentrieren muss, dann hat es eben auch diesen Effekt, dass ich mir natürlich eben die Frage stellen muss, was ist mir wichtig? Was ist ein gutes Leben? Was ist mir wertvoll? Und ich denke, dass das tatsächlich etwas ist, was uns dann auch dazu führen kann, Entscheidungen zu treffen zugunsten bestimmter Lebensoptionen, was uns eben aber auch der Entschleunigung helfen kann, weil es uns aufmerksam macht irgendwie auf das, was wirklich wesentlich und wichtig für uns ist und nicht alles, was wir in unserem Alltag machen, irgendwie, wenn wir in unseren Kalender ständig reingucken, ist per se einfach sinnvoll. Ich glaube, wie gesagt, die Antwort irgendwie dann, was ein gutes Leben für einen selber ist oder was einem wichtig ist, das ist eine Antwort, die muss jeder für sich selbst stellen. Aber ich glaube schon, dass eben diese Einsicht in die Faktizität unserer Endlichkeit da schon mal auf jeden Fall einen Anfang darstellen kann.
Der Kinderwunsch auf Eis gelegt. Wir sprachen heute über die ethischen, die persönlichen, die sozialen, gesellschaftlichen Herausforderungen einer neuen Methode, das sogenannte Social Freezing, Social Egg Freezing, also die Möglichkeit, Eizellen zu entnehmen, einzufrieren, damit zu konservieren und zu einem späteren Zeitpunkt sie dann künstlich zu befruchten und einzusetzen. Wir waren dazu im Gespräch mit Dr. Claudia Bozzaro aus Freiburg. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am dortigen Institut für Ethik und Geschichte der Medizin. Gemeinsam mit dem Leiter eben dieses Instituts in Freiburg, Professor Giovanni Maio, und dem Mitarbeiter Tobias Eichinger hat Claudia Bozzaro ein Buch herausgegeben, einen Sammelband zu dieser großen ethischen gegenwärtigen Herausforderung. Kinderwunsch und Reproduktionsmedizin heißt dieses Buch, Untertitel Ethische Herausforderungen der technisierten Fortpflanzung. Erschienen ist das im Verlag Karl Alba. Kinderwunsch und Reproduktionsmedizin, ethische Herausforderungen der technisierten Fortpflanzung. Wenn Sie sich dafür interessieren, die Angaben dazu hat auch unser Hörerservice. Den erreichen Sie ab Montag früh wieder unter der 08328 921 110. Ganz einfach ist auch ein Blick in unser Infofeld zur Sendung. Dort haben wir die entsprechenden Angaben auch nochmal aufgelistet und das Ganze auch nochmal verlinkt. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihr Interesse an dieser Sendung. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.